Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Rudenschau. Es ist Sonntagabend. Wir haben gerade frisch die Regional in Sydney abgeschlossen. Darüber werden wir auch in dieser Folge sprechen. Aber heute geht es eher darum, wir haben einen wunderbaren Gast am Start, diesen wunderhübschen Menschen, den ihr jetzt gleich sehen werdet. Und dieser Mensch ist von Crown Chase Kartsports, aka Crown Chase. Und es ist Martin Imbusleist, unser Teammanager von Crown Chase Kartsports. Ich werde es nie lernen.
Nochmal einen Namen überlegen, der nicht so ein Zungenbrecher ist. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo, ich bin Martin. Genau, ich bin der Teammanager und auch Spieler bei Crown Chase Kartsports, einem Riftbound-Team. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Und ich bin für mich wirklich geehrt, A, dass du mich wunderschön nennst und B, dass ich hier da sein darf.
Du bist halt wunderschön, oder? Guck dich doch mal an, was ein gestandener Mann, dieser Martin.
Ich bin auch frisch rasiert für euch.
Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen und habe mir schon überlegt, ob du vielleicht frisch beim Friseur warst, hast dich frisch rasiert. Es steht dir ausgezeichnet. Vielen Dank, dass du da warst auf jeden Fall. Und natürlich an zweiter Stelle, nicht zu vergessen, Florian, hallo!
Hallo, ich bin auch wieder da, freut mich dabei zu sein. Ich bin happy, dass wir drei heute hier ein bisschen Podcast aufnehmen und einfach mal über alles sprechen, was ist, Sydney, was passiert ist. Bin schon sehr gespannt. Ich habe es nur teilweise verfolgt, muss ich auch ganz offen zugeben. Ich war ein bisschen in einem gewissen 24-Stunden-Rennfanat.
Wie, du warst 24 Stunden wach und hast so ein frisches Gesicht?
Nicht ganz. Darüber kann man streiten, wie lange das jemand geschlafen hat oder vielleicht
also
eingenickt ist.
Ist es ja so schon, dass du, wenn wir das so, ne, wir haben in der Rubrik aka schlechteste Entscheidung, die wollen wir natürlich auch, ich glaube, von Martin noch hören. Deine ist es, mir zu wenig geschlafen zu haben heute. Richtig, Florian?
Ja, das hängt definitiv damit dabei. Ich würde gerne ein bisschen länger schlafen, aber was nicht ist, ist nicht. War ein schönes Rennen. Aber
Florian, da können wir uns die Hand reichen. Ich bin auch jetzt schon seit der Nacht oder seit 3 Uhr nachts wach, um Sydney zu verfolgen. Also ich glaube, da nehmen wir uns nichts.
Ja, dann laufen wir später wie ein Stein, wir beide.
So nämlich.
Sehr gut. Also, der eine guckt Autorennen, der andere guckt die wichtigen Dinge im Leben. Sydney. Fangen wir doch mal direkt an, über Sydney zu sprechen. Da haben wir gesehen, hat sich einiges verändert in der Meta, offensichtlich, weil Unleashed, erste große Event mitten in Unleashed Legends und augenscheinlich ist LeBlanc ziemlich stark. Was sagst du dazu, Martin?
Ich würde sogar widersprechen. Ich würde sagen, LeBlanc ist nicht so stark wie gedacht und befürchtet. Also viele von uns hatten erwartet, dass sie der neue Boogeyman ist, irgendwie der Meta, also auch so das neue Mülke-Deck, dass das sehr unfair ist und sehr oppressive ist. Und jetzt haben wir aber gesehen, dass LeBlanc gut abgeschnitten hat, aber doch schon sehr in Schach gehalten wurde, gerade auch von den ganzen Purple-Decks. Dementsprechend würde ich sogar sagen, dass das so nicht ausgegangen ist, sondern dass wir einen sehr diverse Meta gesehen haben in Sydney, die durch nichts wirklich dominiert wurde.
Ich finde persönlich, was ich jetzt gesehen habe, zu den ganzen Sidewise, also ich habe nebenbei natürlich auch mitgeguckt über das ganze Thema Sydney, ich war überrascht, was die Top 8 gesagt hat, weil man hat eine LeBlanc gesehen, ja, aber der Rest war alles sehr Purple-lastig. Und zwar jedes andere Deck hatte Minimum Chaos drin. Und ich denke, das gibt mir viel mehr zu denken in dieser Meta, weil halt einfach diese Chaos-Domain sehr, sehr stark ist. Sei es mit Aurora zusammengepackt oder auch mit ganzen anderen Decks. Es war überall Chaos außer LeBlanc dabei. Und ich denke, das gibt mir einfach insgesamt ein bisschen die Gedanken. Sind die Chaos-Sachen vielleicht ein bisschen zu stark?
Vielleicht ja. Das ist auf jeden Fall ein Muster, was wir jetzt nicht nur in Sydney gesehen haben, sondern auch schon bei früheren Turnieren. Jetzt gerade auch in Set 2 war Purple, war die Chaos-Domain, war auf jeden Fall sehr, sehr dominant. Aber ich finde, man muss dem zugute halten, dass bei den ganzen Purple-Decks verschiedene Archetypes vertreten waren, die sich sehr unterschiedlich gespielt haben. Also wenigstens haben wir jetzt nicht den Hang dazu, dass nur Tempo oder nur aggressive Decks das Ganze irgendwie da dominiert haben in Top 8 oder auch in den Top 64 oder ein bisschen drüber hinaus, sondern dass du hast einen Ramp-Deck dabei gehabt in den Top 8 mit einem Aurora-Deck, du hattest Hold-Decks dabei, du hattest Vex mit dabei. Irelia hat oben mitgespielt und so weiter. Also wenigstens war das, was so die Archetypes angeht, auch wenn die gleiche Farbe drauf war. Irgendwie steckte was in der Farbe doch nur ein bisschen was drin, was anders war. On the flip side bei den Farben kann man sagen, dass Rot, also Fury, komplett versagt hat für den Sydney. Ich hatte irgendwo Zahlen dazu, irgendwie fast unter 20% vertreten irgendwie an Day 2 oder so. Also Während die Purple-Dominanz weitergeht, dass es aber noch mehr wird, stehen schlechte Zeiten an für Rot-Spieler.
Hat man an den ganzen Sachen gesehen und ich denke auch drumherum, jetzt sieht man halt, die Grün-Lila-Decks waren sehr stark vertreten. Ich meine, es waren 2 oder 3 an der Anzahl, 2 der Enners, was ich glaube ich gesehen habe, was ja auch sehr, sehr stark ist, weil sie ja nach Ezreal kommt. Aber ich denke, da wissen wir mit unseren Diana-Spielern am besten, wen wir fragen können. Was er ausgemacht hat, dass er da oben mitgespielt hat? Oder was sagst du, Daniel?
Ihr habt mich auf dem falschen Fuß erwischt. Was willst du mit dem Profi-Diana-Spieler? Von wem redest du? Redest du von Martin? Redest du von dir? Redest du von mir? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich ein Profi-Diana-Spieler bin. Also grundsätzlich, die Diana-Listen, die ich gesehen habe, die sahen für mich sehr, sehr überraschend aus einem ganz einfachen Grund, weil ich das so nicht erwartet habe. Ich habe keinen Kha'Zix erwartet, um ehrlich zu sein, aber auf der Kehrseite habe ich das Ganze irgendwie verstanden, warum der da drin ist und was den so gut macht und habe das tatsächlich dann gestern auch direkt getestet, um einfach dieses Feeling für diesen Charakter, für diese Champion-Unit zu bekommen. Und es ist erschreckend gut, aus einem ganz einfachen Grund, weil sowieso viele Decks wollen sowieso mit einer Unit auf dich zukommen und auch alleine holden. Außer Vex. Vex stackt dann irgendwann, da machst du keinen Kha'Zix rein, logisch, da machst du ihn raus. Aber alle anderen Decks kommen mit einer Unit rein und dann ist halt Kha'Zix eine Bombenantwort darauf, der einfach für 6 dann direkt was wegklatschen kann. Also ist mega gut. Hat richtig Spaß gemacht, mit dem zu spielen.
Ja, der Purple Kha'Zix, also und den Purple Kha'Zix geht ja an der Stelle, der Orange, überreden wir nicht, der Orange, der ist so ein bisschen, der ist nix, glaube ich. Aber der Purple Kha'Zix, wir nennen ihn intern auch gerne so den neuen Vanquisher, also den neuen Draven Vanquisher, der gebannte rote Draven Champion aus der 2, weil eben auch er hat dieses 4 Might, aber durch eine Kondition geht er um 2 Might hoch, ne, so wie man das auch mit Vanquisher hatte in Set 2, deswegen, da ist Kha'Zix nicht unähnlich und deswegen auch nicht unähnlich stark, also das ist schon echt eine ganz schöne Bank, ich würde sagen, einer der Top 5 Karten im Set.
Habt ihr tatsächlich diese Karte schon, also ich nenne euch mal jetzt in Anführungszeichen Profis, habt ihr die schon viel früher auf dem Schirm gehabt wie ich, weil ich war blind für der Karte. Ich habe die quasi Scheuklappen auf, gar nicht gesehen, weil ich gewusst habe, never change the running system, nimm das mit, was gut funktioniert, ne? Dem machst Gast, Stack Deck, Way, logisch. Aber Kha'Zix gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, hatten wir. Also wir haben schon sehr früh Kha'Zix als Deck auf dem Schirm gehabt und das hat jetzt nicht ganz so toll performt in Sydney. Also von den besten 3 Kha'Zix-Decks war auch ein Aurora-Deck zum Beispiel dabei. Die anderen beiden waren Midrange. Und der Ricochet bei uns, der Julius, hat sehr viel Kha'Zix Midrange gespielt. Und wir haben festgestellt, es ist ein sehr, sehr krass gutes Deck. Gerade eben auch wegen dieser Purple Kha'Zix Champion Unit. Also das Deck ist aggressiv, das kontrolliert sehr schnell. Das ist so tricksy. Durch das Fae-Folk, durch das kleine, den 2-Drop, durch einen wahrscheinlich den besten Opener in Unleashed, glaube ich, ist es on the play, Fae-Folk in Starspring rein, in Zug Purple Kha'Zix, ist, glaube ich, der most oppressive Opener, den du spielen kannst in diesem, das in Z3 und das geht halt nur in Midrange Kha'Zix und das ist schon ein sehr gutes Deck, sehr gute Champion-Unit. Also ja, wir haben schon eine Weile auf dem Schirm und wir glauben auch, dass das Deck an sich ein bisschen besser ist, als es gerade dasteht.
Oh, da sieht man mal die Impressions. Ich bin zum Beispiel von Kha'Zix weniger überzeugt gewesen, muss ich ganz offen sagen, weil ich habe Kha'Zix halt viel in den Pre-Releases gesehen. Ich dachte, ja, er kann viel Might bringen, er kann sie auch wieder retten durch seine Unit. Das ist an sich gar nicht schlecht. Er kann seine Units buffen. Aber ich habe jetzt nicht diesen, sag ich mal, diesen Deep Insight irgendwie gehabt, zu sagen, okay, das Deck könnte stärker sein, weil halt einfach die, nenne ich es mal, Schwestern der Farben einfach viel stärker rüberkommen. Sie dominieren halt viel mehr. MF mit Ganking bringt halt viel mehr Value rein, als wie ein Kha'Zix, der halt buffen kann. So war halt einfach mein Gedanke. Oder auch ein Goldgear, wenn du was recycelst, hört sich erstmal grundsätzlich besser an, wie einfach nur einen Buff zu verteilen. So habe ich das einfach vielleicht ein bisschen gesehen.
Und deswegen ist der springende Punkt auch nicht das Buffen, sondern das wieder rausziehen. Also das Spend 2 XP, um eine Exhausted Unit zurück in Base zu ziehen, weil das macht nämlich diesen Hit-and-Run-Playstyle von Kha'Zix Midrange aus. Ich habe gesagt, oft, das ist das neue Annie. Also wer sich an Annie Set 1 erinnert, das war sehr mobil, aggressives Deck, das relativ schnell gepunktet hat und das Board kontrolliert hat, aber auch sich hat nie erwischen lassen. Also nie in Kämpfe hat verwickeln lassen, dass es nicht haben wollte. Durch Flash, durch Ride the Wind. Und der neue Kha'Zix hat sowas Ähnliches. So, das ist dieser Hit-and-Run-Playstyle. Reingehen, einen Kampf gewinnen, unter meinen Voraussetzungen, die ich mir geschaffen habe, und schnell wieder rausgehen und in Sicherheit bringen. Und das macht das Deck schon sehr gut. Also wer Bock hat auf diesen Playstyle, den kann ich wirklich nur ans Herz legen, Kha'Zix mal auszuprobieren. Es macht vor allem unfassbar viel Spaß, dieses Deck. Und darauf kommt es auch an.
Exakt das Gegenteil von dir, Flo. Weil du willst ja dich reinlisten und nie wieder rausgehen am Ende des Tages mit deiner Vex.
Das kann gut auch sein, aber ich counter halt dann auch gleichzeitig den Kha'Zix aus, weil wenn die Vex liegt, liegt die Vex und dann ist das Ambush erstmal zweitrangig.
Fair. Das ist auch etwas, diese Vex, unendlich stark. Was sagst du zu der? Beste Karte des Sets?
Also die beste Karte des Sets ist eine spannende Diskussion. Ich glaube...
Sagen wir unter den Top 3 müsste sie sein.
Definitiv. Also definitiv unter Top 3. Also ich finde, es gibt noch Argumente für den orangenen Rengar zum Beispiel. Das Gegenargument gegen Rengar ist, dass er von Vex einfach total schach gehalten wird. Deswegen muss Vex eigentlich qua Natur irgendwie besser sein. Es gibt da Argumente für sowas wie Mirror Image und Void Assault, die beide unfassbar gute Karten sind. Es gibt auch ein Argument für Elder, klar, aber Elder ist eigentlich nur gut, wenn er aus dem Rohr raushüpft, deswegen so richtig kann man den da nicht reinzählen, aber Vex ist ganz sicher eine der, vielleicht die beste Karte im Set. Scuttle Crab vielleicht auch noch, und den auch noch, Honorary Mention an die kleine Krabbe, die quasi alles kann. Ja.
Die kleine Krabbe, die alles kann, das klingt ja auch, ja, also niedlich. Das könnte ein Buch sein, so ein Kinderbuch.
Ja.
Die kleine Krabbe, die alles kann.
Die kleine Krabbe, die zieht dir eine Karte, die macht dir einen Punkt, die lässt sich die Handkarten und Gegner angucken, lässt sich die Hiddenkarten angucken, gibt dir eine XP und wenn du Yi bist, hat sie auch noch zwei Might und kann ein Combat gewinnen. Also was will man mehr? Die Karte ist schon dafür, dass es eine Two-Drop-kleine Unit ist. Die kleine Krabbe macht viel.
Ja, die kleine Krabbe macht. Die kleine Krabbe macht viel, meine Damen und Herren. Das wird der Slogan des Podcasts. Die kleine Krabbe macht viel. Süß.
Habt ihr Überraschungen erlebt? Sorry, wenn ich mich so einwerfe. Habt ihr Überraschungen in den Decklisten erlebt? Irgendwo jetzt in Sydney in die Richtung, was euch irgendwie überrascht hat? Sei es in den Top 8, sei es irgendwo. Gerne, Martin.
Timo. Timo hatte niemand, finde ich, auf dem Schirm. Diese Timo-Liste, die Top 8 gecrackt hat, die sich sehr auf den blauen Timo stützt. Also wer sich an Set 1 erinnert, Timo war immer schon tricksy, war ein Set 1 ein sehr gutes Deck. Schwierig zu spielen, aber ein gutes Deck. Aber hat sich eher auch so auf den Purple Timo gestützt. Und jetzt diese neue Timo-Variante, die sich sehr auf den blauen Timo stützt und mit vielen Hidden-Karten arbeitet, die auch dazugekommen sind jetzt im neuen Set Bones Cure und so weiter. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm, weil plötzlich hat die Masse an Hidden-Karten in diesem Deck hat eine Menge erreicht, die Hitrate auf dem blauen Timo, der, wer ihn nicht kennt, man deckt die 5 Euro Karte auf, reveals die und schießt einen Schaden für jede Hidden-Karte, die man revealed, bei Attack und bei Defend. Und das ist jetzt wirklich richtig gut geworden anscheinend. Also der war auch einmal auf dem Stream zu sehen, der Kollege. Ich empfehle da mal reinzuschauen. Das war schön anzusehen und eine große Überraschung für mich auf jeden Fall, dieser Timo.
Daniel? Und für dich, Daniel?
Ja, ich habe den auch gesehen, die Liste, und habe mir gedacht, so im ersten Moment ein Timo in den Top 8? Hä? Ja. Das ist ja merkwürdig. Und dann habe ich mir die Liste so angeguckt und dachte mir so, also wenn der nicht alles on Defend tötet mit seinem Trigger, weil der plötzlich der ist 3 stark und macht dann für jedes Öffnen nochmal ein Damage, dann trifft der bestimmt immer für 6 safe. Der tötet alles, bevor es überhaupt ankommt. Wie soll das funktionieren? Und dann, ach ja, ich habe meinen Trigger gemacht, oh, ich decke mal noch eine Karte verdeckt auf, weil ich bin ja Yu-Gi-Oh!-Spieler und mache jetzt, you activated my trap card. Oh, guck mal, da ist ja noch einer, der defendet, und dann mache ich dasselbe nochmal. Und dann let's go. Oder dein kleinen Lila-Timo oder whatever. Und schon hat das Sinn ergeben. Und ich dachte mir so, ja, dann kann ich auch Yu-Gi-Oh! Spielen.
Ja.
Nein,
ja, definitiv. Aber bei mir war es, was mich ein bisschen überrascht hat, die Wechselliste, die Top 8 gekommen ist, weil die wirklich auch über diese Hidden-Karten gegangen ist. Die ist nicht, wie viele Wechsellisten, über Weimar und so weiter gegangen, also über eher High-Might-Units, sondern die Wechselliste, was ich gesehen habe, alles über Hidden heißt, die hat die Evelyn, den Edge of the Night und alles drum und dran gespielt, was sehr defensiv und hidden war, hat mich überrascht, dass vor allem mit den Low-Might-Units, dass das nochmal klappt, weil man muss ja das erste Mal aufs Battlefield kommen und dann macht man Defense ab, man legt die Vex drauf und versucht einfach alles zu überleben. So hat sich das einfach ausgesehen. Aber es war an sich echt interessant, die Liste so zu sehen. Und dann denke ich mal, die zwei Finallisten. Eine war, wie ich gesehen habe, dass den Finale ist zu erwarten. Das ist MF, Aurora, Elder Drake.
Sivir, Sivir.
Ach, sorry. Sorry, Sivir.
Guck du lieber 24-Stunden-Rennen, mein Gott.
Riesenunterschied, hallo.
Ja, Riesenunterschied. Ende vom Lied. Es ist Sivir, macht genau dasselbe, nämlich Aurora spielen, Elder Drake flippen und hoffen, dass das einfach gut geht. Und der Gegner war wunder, also für mich, mich hat es sehr, sehr gut gefreut auch, dass Irelia jetzt gewonnen hat. Ich bin ja ein Irelia-Verfechter gewesen in Spirit Forge. Und sie hat endlich das geschafft, was jetzt lange gedauert hat. Sie hat jetzt endlich ihren großen Turniersieg eingefahren.
Ja, also es gab in Irelia, es gab in China Regional gab es auch mal, es gab Irelia Mirror ja mal im Finale in China. Da hat sie auch schon mal einen Sieg eingefahren, aber das stimmt, ja. Ich würde, ich, für mich war es eine Überraschung, Aurora im Finale zu sehen. Auch das war für mich eine der Überraschungen. Ich hatte vor dem Turnier eigentlich predicted, dass Aurora deutlich schlechter abschneidet, als es das Gewese auf X und auf den Socials irgendwie eigentlich hergeben würde. Also die vielen Wehklagen über die Dominanz von Aurora und wie stark das doch ist. Ich war mir ziemlich sicher, dass sich das nicht ganz einlöst bei der RQ. Und es kam auch ehrlicherweise so im Mittel, sage ich mal. War das jetzt nicht so krass dominant. Deswegen, dass die das Deck im Finale zu sehen, hat mich tendenziell eher überrascht. Leider ging, war da auch der Kollege im Finale. Also ich mag Sold Out, den Spieler. Ich mag den sehr gerne. Ist eine Annie-Legende. Aber hat leider auch ganz schöne Missplays gemacht im Finale. Dementsprechend hat sich der Irelia-Spieler, der auch ein bekannter Spieler ist aus China, der Rico, hat sich dann verdient auch geholt auf Irelia. Zeitgleich übrigens, in China hat Irelia das Finale verloren.
Was war da im Finale in China?
Yi. Da stand Yi gegen Irelia im Finale beim Suzhou. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, Leute. Müssen wir wirklich nachsehen. Beim Suzhou Open in China ist auch ein Regional. Da stand Yi gegen Irelia im Finale und da hat der Yi dann das Rennen gemacht.
Der Yi kommt zurück.
Ja.
So, aber jetzt kommen wir mal. Ihr werdet auf jeden Fall wieder nach Utrecht fahren, richtig?
Genau. Das ist lustigerweise wird das jetzt hoffentlich zum ersten Mal das Turnier sein, wo wir alle vier auch dann gemeinsam sind. Hat bisher noch nie geklappt.
Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Da werden wir auf jeden Fall bei euch auf den Socials wahrscheinlich mehr Antworten bekommen als jetzt ja. Von dir im Podcast. Aber wenn du die Listen, du hast jetzt Sydney gesehen, wir werden auf jeden Fall nochmal, dann ist ja Vancouver noch vor Utrecht und dann kommt ja Utrecht. Was werdet ihr, wie werdet ihr eure Planung der Decks umbauen, ausbauen? Vielleicht, I don't know. Wie werden eure Decks dann aussehen nach den Ergebnissen von heute?
Ich weiß nicht, ob die Ergebnisse von heute da wirklich was dran ändern. Ehrlicherweise nicht so sehr. Also erstmal muss ich ja sagen, dass das Regional in Sydney jetzt gar nicht so krass offenbart hat, dass irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert. Also eigentlich ist alles so ein bisschen, wie man es auch gedacht hat, nämlich alles auch relativ even und ausgeglichen. Ne? Also das war auch, finde ich, eine schöne Conclusio des Turniers, ist, dass die Meta relativ flach ist, das heißt, keine krassen Spitzen hat und keine krass dominierenden Decks. Dementsprechend, finde ich, gibt es so die großen Erkenntnisse auch nicht unbedingt. Also dass Irelia weiterhin stark ist, das wussten wir auch vorher schon, dass Grün-Lila an sich eine broken Farbkombi ist, fast egal in welcher Legend, das wussten wir auch schon vorher und so weiter und so fort. Dementsprechend glaube ich, dass die Erkenntnisse aus dem Turnier nicht so wichtig sind. Viel wichtiger für unsere Vorbereitung bezüglich Decks sind für jeden Einzelnen von uns die persönlichen Ziele. Also zwei von uns haben die Einladung zur Eurochamps bereits sicher. Der Kai, der Primer bei uns und der Stefan, der Members. Die haben sich respektive in Bologna und in Lille ihren Invite schon geholt und für Ricochet, also Julius und für mich steht das noch aus, dass wir uns den Invite holen. Dementsprechend ist da schon so ein Unterschied. Also während vielleicht die Kollegen eher ein bisschen gucken, gibt es eine Best of Metal, auf die sie gehen könnten, steht für uns was ganz anderes im Vordergrund und daran orientiert sich es auch so ein bisschen. So, genau. Und dann hat jeder noch so, sage ich mal, seine Playstyle-Vorlieben, die er gerne gerne hat. Also es gibt bei uns Spieler, die spielen gerne Control-Decks. Es gibt Spieler, die sind eher ein bisschen tempoartiger unterwegs. Ich bin selber einer, der hat jetzt mit Control-Decks nicht so viel am Hut, sondern ich spiele gerne eher Midrange-Decks oder auch Aurora-Kram und so weiter und so fort. Also von diesen großen Ergebnissen versuchen wir uns eigentlich gar nicht so sehr zu beeinflussen zu lassen oder ehrlicherweise sind wir davon aber auch nie überrascht. Also dafür beschäftigen wir uns zu intensiv mit dem Ganzen.
Alte, grundsätzlich eine sehr, sehr schöne Sache, was du sagst mit der ganzen Sache, dass ihr euch da nicht beeinflussen lasst. Gefällt mir immer sehr gut, wenn dann auch offenherzig gesagt wird und es nicht nur einfach heißt, ah ja, das war die beste Liste und wir gehen jetzt einfach mit und gucken, dass wir die Liste noch besser machen. Nennen wir es einfach so. Aber jetzt mal ganz anders. Du bist der Teammanager von Growing Cards Boss. Jetzt ist die Frage für mich, wie sieht denn bei euch eine normale Woche ohne Turnier aus? Wie macht ihr das? Habt ihr da irgendwie, sag ich mal, spezielle Sachen, dass ihr euch trefft zu Trainings oder wie macht ihr das, Martin?
Also wir halten das einigermaßen lose, was so Training angeht. Einmal deswegen, weil wir sind alle vier, stehen wir mitten im Berufsleben und wir haben auch einen Papa unter uns und dementsprechend findet das echte Leben ja schon noch statt. Also wir sind hier keine, auch wenn Daniel uns gütigerweise Profis genannt hat, sind wir es nicht. Also nur die wenigsten Spieler international können davon leben und wir können leider noch nicht dazu. Wir arbeiten aber hart daran, dass das irgendwann so sein könnte. Dementsprechend müssen wir auch so mit dem echten Leben ja irgendwie klarkommen und deswegen handhaben wir so Trainings einigermaßen lose. Wir versuchen Zeiten zu identifizieren, wo wir zu viert zusammenkommen können, um gemeinsam zu practicen. Und ich als Teammanager, so zu meinen Aufgaben, die jetzt wirklich nicht die Welt sind, gehört sicher auch so Orga-Kram. Also dass ich da schaue, dass wann wir mal zusammenkommen können zu viert. Das wird dringlicher, je eher es auf so ein Turnier zugeht, wie jetzt Utrecht zum Beispiel. Das heißt, in den ein, zwei Wochen davor, da terminieren wir das nochmal intensiver. Da machen wir teilweise auch persönliche Bootcamps, wo wir uns zu viert als Team und mit so einem Kreis an vertrauten Spielern hier in der Region treffen, um gemeinsam zu trainieren. Und ansonsten aber ist bei uns, sage ich mal, so eine Grundbereitschaft, abends zu practicen, die immer irgendwie da ist, wenn Zeit ist. Also das heißt, wenn einer abends practicen möchte, sind wir im Discord oder wir schreiben, wir kommunizieren, wir sprechen uns ab. Manchmal spielen auch zwei und der Dritte schaut irgendwie zu und wir reden dann darüber, über die Spielzüge und so weiter und so fort. Also wir haben auch, genau, das ist so ein bisschen, so wie ich das beantworten. Also es ist keine Hexerei, was wir da veranstalten. Ja, es ist sogar so, dass wir einen unter uns haben, der trainiert nur morgens. Also wir haben den Membis, so, dem sein Geheimrezept, auch Geheimrezept für, könnt ihr euch bitte abschreiben bei ihm, Geheimrezept für Lille Top 64 gehen, war bei ihm morgens um 5 Uhr aufstehen, um vor der Arbeit 2 bis 2,5 Stunden zu practicen und danach auf dem Arbeitsweg im Zug die VODs zu reviewen und sich Notizen zu machen. Das war seine Routine jetzt über 1, 2, 3 Monate vor Lille und wurde dadurch auch belohnt. Also wir haben auch morgen Practice mit dabei.
Respekt an ihm, also wirklich großer Respekt. Natürlich, was ich jetzt einwerfen kann, wenn ich schon höre, Training und so weiter, er macht Bootcamp. 2 Wochen vor Utrecht ist unser Road to Utrecht Cup hier. Ihr seid alle vier herzlich eingeladen, dass ihr natürlich mitmacht. Die Bereicherung von euch wäre natürlich super geil, wird bestimmt mehr Spaß machen mit euch zusammen. Dann können wir hier ein großes Turnier aufziehen und ihr könnt euch die auch nochmal richtig schön vorbereiten.
Ja, checken wir auf jeden Fall aus, haben wir auch auf dem Schirm und generell auch an alle da draußen. Also sollten wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ich finde es übrigens cool, dass es, also generell werden Turniere ein bisschen mehr in Deutschland und auch Online-Events und ihr macht ja auch viel und habt auch schon viele Turniere gemacht. Das ist jetzt auch nochmal echt eine gute Gelegenheit, da nochmal so einen eigenen Wasserstand sich einzuholen vor Utrecht, wo stehe ich eigentlich gerade. Ich finde das wirklich richtig cool und auch von mir nochmal der Aufruf dann unterstützend. Schaut euch das an, meldet euch an. Ja.
Ich habe mal eine Frage zu Members Idee von wegen morgens zu practicen.
Ja?
Erzähl mir mal mehr von diesem Geheimrezept.
Das ist schon das Geheimrezept.
Wo practiced er denn? Also geht er einfach auf TCG Arena oder auf Rift Atlas und so weiter? Oder wie, was, wo? Was ist denn practice? Oder hat er jemanden im Ausland, der zu der Uhrzeit halt Mittag hat und deswegen spielen kann?
Also das gehört auch dazu. Also wir haben auch so, wir haben einen Kreis auch an Practice-Partnern in Nordamerika. Und das ist morgens ist da oft die Zeit, zum Beispiel in dem Kreis zu practicen. Das ist einmal, was er viel macht. Und die Ladder bei Runes and Rift, also wer das nicht kennt, das ist, ist auch so eine Community. Die haben auch eine Ladder, so wie ihr das ja auch habt. Und dort practice er auch zum Beispiel. So, in dem Rahmen. Und so TCGA ballern, das lohnt sich eigentlich nicht. Also, das sind die Spieler nicht gut genug und da spielt man doch meistens einfach nur in Game 1. Das ist alles, das ist finde ich gut, um in so Decks reinzukommen und was anzutesten, aber es ist nicht gut zum Practice.
Jetzt habe ich noch eine Frage grundsätzlich bei euch, Martin. Bist du als Team Leiter der Entscheider für die Decks oder sagst du, er muss das spielen, weil das gar gut ist oder? Lasst ihr da euch schon einen komplett freien Lauf, das ist, sag ich mal, wie Ricochet und so weiter, dass sie das komplett selbst entscheiden?
Also zu 100% selbst entscheiden. Ich bin ja schon, also ich persönlich bin schon dankbar, wenn die Jungs mir helfen, dass ich mal ein Deck aussuche. Ja? Also mitnichten habe ich da irgendwas reinzufummeln. Also erstens sind die alle, jeder bei uns ist tierisch TCG erfahren, also so haben wir uns auch kennengelernt, wir haben uns nicht bei Riftbaum kennengelernt, wir vier kennen uns alle aus dem TCG, was wir davor gespielt haben, von unserer Ex sozusagen. Wir haben alle die gleiche Ex, das ist Lokana. Disney Lokana, wer es nicht kennt, das ist das TCG.
Rest in Peace.
Zu Disney. Ja,
sie haben euch verloren.
Sie haben uns verloren. Das stimmt. Lass uns nicht über Lokana sprechen. Auf jeden Fall, da kommen wir alle her. Daher kennen wir uns alle gemeinsam und wir haben alle einen intensiven TCG-Background. Also von den Jungs und ehrlicherweise auch das Niveau, das uns halt vorschwebt, was wir sein wollen, wo wir spielen wollen, da ist, was so Deckwahl angeht, weiß das jeder selber am besten. Ja.
Sehr gut. Aber lass uns doch Riftbound das in auch groß machen mit einem eigenen Team. So, was müssen wir dafür tun? Wie sieht's aus mit Sponsoring? Wie sieht's aus mit Budget? Wie sieht's aus mit, wann lernen wir das spielen? Wann kommen wir in diese geheimen Gruppen? Müssen wir da Patron sein? Entry zahlen? Gut genug sein? Erzähl mal.
Also, es gibt ja tausend geheime Gruppen, die irgendwie trainieren. Ne? Es gibt ja tausend Discords, wo irgendjemand reinschleusen kann und so weiter. Aber das ist alles... Es ist alles nicht so geil, wie man sich auch vorstellt, weil es alles nicht so geheimnisvoll und alles nicht so toll. Wichtig ist erstmal, Leute zu finden um einen rum, mit denen man vertrauensvoll spielen kann, mit denen man auf eine Art und Weise spielen kann, dass man sich auch nicht gegenseitig nervt oder dass man irgendwie Angst davor hat, zu verlieren oder Fehler zu machen. Also wenn wir zu viert oder wenn wir practicen im Team und auch mit den Leuten, mit denen wir gerne practicen, dann achten wir immer, also auch bei der Auswahl an Leuten, achten wir sehr darauf, was für Typen Menschen sind das. Sind das welche, wo das total okay ist, über Fehler zu sprechen, Fehler zu machen und wie redet man darüber? Und dementsprechend glaube ich, wenn man selber besser werden möchte und auch so sich eine Gruppe finden möchte, um eine rum, mit der man vielleicht sowas wie ein Team irgendwie aufmachen möchte, dann muss es meiner Meinung nach menschlich erstmal super klappen. Und das ist auch bei uns, war bei uns auch so Grundvoraussetzung, dass wir Freunde sind auch erstmal. Deswegen, wenn jemand Bock hat, ein Team aufzumachen, würde ich sagen, Schritt 1, findet Leute, mit denen gemeinsam euch das Spiel Spaß macht, wäre meine Empfehlung.
Das klingt ja schon mal sehr gut nach einer vernünftigen Lösung, ja. Das ist schon mal gut. Florian, abgehakt, du bist im Team. In meinem Team bist du sowieso schon immer.
Das ist doch schon mal sehr gut. Auch wenn ich nicht der beste Spieler bin, aber zumindest bin ich in einem Team und kann das Maskottchen sein.
Das ist sehr gut, weil ich bin auch kein hier Messias des Ganzen. Von daher bist du schon mal sehr gut in meinem Team aufgehoben.
Grüße an Marc. Du bist unser Spieler, wir sind die Maskottchen.
Genau, also er weiß davon noch gar nichts, aber vielleicht will er es eines Tages wissen. Ja, aber ansonsten, wie sieht es denn bei euch grundlegend aus? Habt ihr schon Sponsoren? Ich glaube, jein, bedingt.
Wir haben keine Sponsoren. Nee. Also es ist etwas, was wir ins Auge gefasst haben, was irgendwann schön wäre, dass wir das uns organisieren und dass irgendwie das vielleicht mal Realität wird. Aber im Moment haben wir keine Sponsoren. Nee.
Aber jetzt kommen wir mal zu einer großen anderen Sache, weil du hast ja auch gesagt, ne, ihr seid ja alle Freunde. Bedeutet, ihr seid ja nicht nur im Spiel miteinander verbunden, auch freundschaftlich, emotional. Ne, es gibt auch, man redet auch unabhängig von Riftbound auch trotzdem privat miteinander, auch über Familie, Kinder und so weiter und so fort. Ich habe mal erlebt, dass mich ein Mensch ganz verzweifelt abends angerufen hat, weil er in einem Riftbound-Spiel einen sehr großen Fehler begangen hat.
Wer das war?
Genau. Wie würdest du als Teammanager damit umgehen, wenn dich der Ricochet, also Julius, abends anruft und sagt dir, Martin, Alter, ich habe gestern Abend in meinem Ding so den Bock abgeschossen, ich habe so ein Missplay gemacht, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Was ist deine Reaktion?
Also erstmal würde ich mich mega freuen, dass er einen Fehler mit mir teilt, weil das bedeutet, dass wir gemeinsam lernen können. Also das ist halt, das ist super wichtig. Wir haben das ab und zu mal, dass wir auch, wir versuchen hinterher zu sein, unsere Matches aufzunehmen, auf Video und miteinander zu teilen. Und dann heißt es auch so, sich Fehler zu zeigen, die man gemacht hat und dann gemeinsam davon zu lernen. Also erstmal ist die Bereitschaft, wenn er zu mir kommen würde und mir jetzt sagt, guck mal, hier ist mein Fehler, mit mir drüber sprechen würde, würde ich erstmal sagen, super toll, weil jetzt können wir gemeinsam lernen. Wenn er sagt, er hat keinen Bock mehr auf das Spiel, würde ich es ihm nicht glauben. Würde ich es einfach nicht glauben, ganz einfach. Ich weiß nämlich, dass er das weiterhin hat. Zu 100%.
Okay. Ja, das liegt doch meistens daran, dass die Menschen, die dann so reagieren, halt auch genau das, also so die Passion dafür haben, dass sie genau deswegen halt auch solche Ausdrücke aus von sich rausdrücken, weil sie dieses Spiel einfach lieben und einfach Angst davor haben, so schlecht dazustehen, wie sie jetzt da stehen in ihren Augen, obwohl es nicht...
Ja, das ist ein spannendes Thema, tatsächlich. Also Versagensangst und Performance-Druck und so weiter, ich glaube generell ist das ein Thema, über das in der TCG-Welt noch zu wenig gesprochen wird. Ich hatte da kürzlich mit einem Freund auch, der hier auch im Raum, ein bisschen weiter, Raum Köln, Raum Münster ist der unterwegs und der war auch schon auf Regional Qualifier unterwegs, waren wir gemeinsam dort und habe ich viel drüber gesprochen, über das Thema. Wir wollten da auch mal vielleicht mein Video immer machen für seinen YouTube-Kanal. Also ich habe da dann auch zum Beispiel viele TCG-Pros angesprochen, nach Statements zu genau diesem Thema. So, wie geht ihr eigentlich mit Fehlern um? Wie ist denn das bei euch? Oder wie fühlt denn sich das an, wenn man irgendwie aus dem Turnier rausgeht und sich denkt, ey super, warum war ich eigentlich hier? Also ich habe ja irgendwie 1-3 Drop, was mache ich hier eigentlich? Wie ist denn das? Und da redet eigentlich keiner wirklich drüber über das Thema so, ne? Also dadurch, dass das Ganze ja irgendwie noch ein Hobby ist, auf eine gewisse Art und Weise ist das Ganze ein Hobby, nehmen wir das ganze Thema aber auch, finde ich, an so ein paar entscheidenden Punkten noch nicht ganz so ernst, wie man andere Dinge ernst nimmt, die auch kompetitiv sind, also Sport zum Beispiel. Und so über bestimmte Themen wird in dem Bereich von TCG halt noch nicht gesprochen. Und dazu gehört auch das zum Beispiel. Wie geht man mit Fehler um? Wie geht man damit um, nicht performt zu haben? Und so weiter und so fort. Mir fällt das auch selber total schwer. Ich habe zum Beispiel, als ich mit Ricochet, mit Julius war, als wir in Las Vegas waren beim Regional Qualifier im Februar, war das ein relativ enttäuschendes Wochenende für mich. Also ich bin 6-0 gegangen beim Pre-Regional, da dachte ich noch so, ich bin der Größte der Welt. Und dann bin ich auch 5-0 irgendwie Day One gegangen und dachte, okay, da war ich 11-0 zu dem Zeitpunkt und dachte, auf jeden Fall, das klappt hier auf jeden Fall. Dann wurde ich weggehighrollt von der Sevier Miracle. Dann wurde ich weggehighrollt von Davali, Sieger Houston. Grüße gehen raus. Und dann habe ich Day 2 verpasst. Und dann war das Wochenende, dieser ganze Trip für mich irgendwie am Arsch. So. Und damit umzugehen war relativ schwer. Vor allem, weil ich links von mir war Julius, der Day 2 geschafft hat und dann auch sich den NA-Invite geholt hat dann dort. Rechts von mir war Rockelhof Felix, auch ein Freund hier aus dem Umland von uns, Leute werden ihn kennen, 3-mal Best of Asia geholt. So, und ne, von den Leuten war ich umringt, umkreist, so, mit denen war ich dort. Dementsprechend war das auch relativ schwer und es ist einfach, wie man damit umgeht, da irgendwie nicht zu performen, wie man da mit Fehlern umgeht und so weiter, das ist ein Riesenthema und es ist ein Thema, über das keiner richtig spricht, aber ich kann nur dazu ermutigen, miteinander drüber zu sprechen. Also gerade, wenn man das ein bisschen kompetitiver angeht, glaube ich, muss man da Bereitschaft dazu zeigen, auf eine Art und Weise über dieses Hobby zu sprechen, über das man eigentlich nicht sprechen würde, nämlich als etwas, das doch ein bisschen ernstzunehmend ist, weil es hängen für uns alle Emotionen, Erwartungen, Investments auch teilweise dran, die alle nicht so gering sind und auch dafür ist ein Team da, sich da in so Momenten zu unterstützen und sich gegenseitig Rat zu geben, und so weiter und so fort. Jetzt habe ich so einen riesen Monolog gehalten, ne? Bin irgendwie abgeschweift, das ist so, aber Du hast mich jetzt gerade ins Reden gebracht, Daniel. Es tut mir leid.
Ich finde das sehr schön, weil tatsächlich finde ich das ein sehr, sehr tolles Thema, um ehrlich zu sein. Weil
ja, ich auch. Ja.
Ich erkenne mich sehr oft in dieser Situation, wo ich dann saudoofes Beispiel einfach mal durch einen Opscore nicht Top 8 schaffe. Oder ich einfach, warum auch immer, so einen krassen Missplay gemacht habe, dass ich mich selbst dafür so steinigen könnte, obwohl es nur ein Hobby ist, ja, und würde mich am liebsten 3 Wochen vergraben und nie wieder irgendwo rauskommen, weil es mich so emotional trifft. Aber das Ding ist, wenn du keine Menschen um dich herum hast, die dich versuchen, irgendwie darüber wieder aufzubauen, beziehungsweise dir die Fehler zu analysieren, sachlich zu analysieren und dann Lösungen zu finden, was könntest du beim nächsten Mal besser zu machen. Wichtig dabei ist, diese Person muss es schaffen, dass es ein nächstes Mal nochmal geben wird. Ja, weil das ist nämlich ganz oft bei mir das Thema, wenn ich dann mich zu schlecht fühle und ich gar keine Lernkurve sehe, dann macht es für mich keinen Sinn mehr, irgendwie weiterzumachen. Zumindest mal in meinen Augen. Ob das andere so sehen, weiß ich in dem Moment nicht. Aber ja, vielleicht ist da ein Team der richtige Ansprechpartner beziehungsweise Menschen um dich herum, die das Spiel genauso lieben wie du und dann sagen, ey, bleib dran, mach weiter, das war jetzt ein dumm gelaufen, abhaken, Mund abwischen, weiter geht's und dann gucken, wo die Reise richtig hingeht.
Genau, und das muss kein Team mit tollen Namen sein und ihr braucht auch nicht so eine Jacke und so weiter. So Team sind erstmal eine Gruppe an Menschen um einen herum, mit denen man gemeinsam das Spiel genießen möchte und besser werden möchte. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr euch irgendwann immer noch einen Namen ausdenken, der auch nicht so schwer auszusprechen ist, versprochen.
Crown Chase Card Sports, ja. Es ist schon zum Sprechen. Seid schlauer wie die. Wir nennt euch einfach OMS One Man Show oder so. Und seid, wie auch immer, bitte nicht alleine, weil wir haben gerade festgestellt, alleine zu sein. Ich glaube, alleine ohne Menschen um dich herum in TCG allgemein kompetitiv zu spielen, könnte unendlich schwer sein, weil genau dieser Aspekt dich einfach tötet der Hölle. Außer du bist so confident mit dir selbst und sagst, I don't give a fuck, ich bin so selbstbewusst, das kriege ich irgendwie gedeichselt.
Das kann ein Faktor sein, aber ich kann auch, also ich kann jedem, das Thema TCG kompetitiv angeht, kann ich nur ans Herz legen, sich eine Gruppe zu suchen, mit denen man das gemeinsam angeht. Auch wenn es kein Spiel ist, das man gemeinsam spielt. Auf also es ist immer noch ein 1-gegen-1 Spiel. Aber ich komme von Lokana, habe ich gerade eben erzählt. Ich bin auch Teammanager bei einem Lokana-Team auch noch. Das ist dann keine Jacke, das ist ein T-Shirt und eine Mütze, aber das ist ein anderes Equipment. Aber da auch zum Beispiel hat es mich auch, da habe ich angefangen, alleine das Ganze anzugehen. Und mich hat es total schnell dahin gezogen, ein Team zu gründen und mit Leuten gemeinsam das irgendwie anzugehen. Und die Masse an tollen Erfahrungen und schönen Momenten, die ich mit diesen Leuten erlebt habe, das ist unbezahlbar. Ich finde, also das kann einen bei TCG wirklich so verbinden. Man kann so tolle Sachen gemeinsam kreieren, wenn man da so eine Gruppe um sich herum hat, mit denen man das gemeinsam angeht. Ich kann es auch wirklich, ich möchte das wirklich Empfehlung aussprechen. Macht es. Tut euch zusammen.
Ja, also von meiner Seite kann ich jetzt von Lil noch einwerfen. Es waren ja einige aus unserer Community dort und man hat schon bemerkt, weil wir uns immer wieder einfach versammelt hatten gemeinsam. Wir haben über das Erlebte gesprochen, haben uns einfach gemeinsam eingeworfen. Ja, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Und man hat sich gegenseitig immer wieder gepusht. Und ich denke, das hat schon bei 1-2 Spielern schon was ausgemacht, zu sagen, hey, ich schmeiß noch nicht die Flinte ins Korn, wie auch bei mir. Also Marc hat mich aufgemuntert, hey, du stehst zwar jetzt 0-1-1, egal, zieh durch, mach. Und es ist weitergegangen. Und dann jedes Mal, wie ich dann zurückkomme, ah ja, ich hab's jetzt geschafft, ich hab einen Sieg. Ah ja, Bombe, hopp, mach weiter, saugeil. Und dieser Push, der ist zwar klein, aber der macht im Kopf was. Und das habe ich selber auch gemerkt irgendwann. Am Ende für mich hat es natürlich nicht gereicht, bin ich auch ganz offen, weil gut, ein bisschen unerfahren auf dem Deck, zu wenig gepracticed, andere Geschichte. Aber ich denke, für mich hat es sehr viel geholfen, mit den Jungs einfach zu sprechen und die haben mich schon gepusht. Hopp, die Welt ist noch nicht verloren, probier es, mach weiter. Es ist noch nicht ganz verloren, du hast immer noch eine Chance, 6-1-1 zu gehen, dann bist du Day 2. Und so ging es dann für mich weiter und weiter. Und dann sind die Spiele halt einfach irgendwann gelaufen. Weil ich denke, so wie du sagst, es macht viel aus, wenn man Leute um sich herum hat, die einfach einen pushen. Weil wenn du natürlich irgendjemanden hast und sagst, oh ja, hopp, hör auf, komm, fahr nach Hause, blinkt nichts, das bringt dich nicht weiter in der Situation.
Genau. Das ist, ich würde auch garantieren, in keinem Team, das es da draußen gibt, ist das anders. Also auch die besten Spieler der Welt in den besten Teams der Welt reden sich aufmunternd sprechen sich aufmunternde Worte zu. Das ist auf allen Ebenen ist es so. Klar, je höher man kompetitiv steigt, je höher man kompetitiv geht, sind Spieler dazu in der Lage, sich selber zu motivieren und sich mit sich selber klarzukommen. Also auch jetzt bei uns zum Beispiel, ich muss einem Primor, einem Kai nicht sagen, Kopf hoch, Junge, weiter geht's. Es ist so ein erfahrener, kompetitiver, erwachsener Spieler, da nicke ich vielleicht einmal und der weiß, wir wissen dann schon so. Das heißt auch, je höher es kompetitiv geht, irgendwann fällt das auch so ein bisschen weg, auch so sich da unterstützen zu müssen, weil wir alle einfach schon auf zu vielen Turnieren waren und zu erfahren sind und ganz genau wissen, wie müssen wir uns selber aufbauen oder wie muss man selber irgendwie abhaken. Also als High-Competitive-Spieler braucht man irgendwann sowieso eine Strategie, auch alleine klarzukommen. Das ist einfach so, weil wir alle auf einem Niveau spielen, wo wir dann auch manchmal nicht den Kopf haben für die anderen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, sag ich mal. Aber abseits, außerhalb von großen Turnieren, wo die Atmosphäre halt eben ein bisschen anders sein kann, stimmt das immer zu 100% und ist auf allen Ebenen, von ganz oben, von Challenger, LND, wie sie alle heißen, von den Top-Teams, bis runter, bis zum deinem Local, wo du unterwegs bist. Es lohnt sich da, sich auch positiv über das Spiel zu sprechen und positiv gemeinsam dem entgegenzugucken.
Jetzt eine andere Frage: Von der Positivität her kann man auch mal ins Negative, ohne jetzt wirklich über Leute zu sprechen. Du hast ja nicht nur ein Team, du hast ja auch ein lokaler Team. Gab es bei euch schon mal wirkliche Konflikte? Heißt, dass, keine Ahnung, irgendeiner sauer auf den anderen war, weil er einfach Blödsinn gespielt hat oder nicht das gemacht hat oder sonst irgendwas. Dass irgendwie, dass du was lösen musstest als Teamleiter, dass du sozusagen wie den Hammer schwingen musstest und sagen, stopp jetzt, ganz anderes Thema, wir müssen drüber reden.
Boah, gute Frage. Also bei Crown Chase, bei uns kann ich jetzt sagen, also erstens, wir sind noch gar nicht so alt als Team. Das heißt, so viel Gelegenheit zu streiten hatten wir noch gar nicht. Dementsprechend ist da, also kam jetzt sowas noch nie vor. Und wenn ich jetzt an das andere Teamgefüge denke, dann gab es sicher auch mal den Fall, dass wir eine Team-Meeting hatten, wo es menschlich einfach nicht so passte, dass man da einfach im gegenseitigen Einverständnis gesagt hat, komm, das mit uns geht es nicht weiter und das hat dann, den Fall gab es schon mal und vielleicht gibt es auch manchmal so organisatorische Sachen, wo jemand ein Anliegen hat für mich, also wo der auf mich zukommt und sagt, du schau mal, als Beispiel, jetzt ganz konkretes Beispiel, jetzt hier in der Teamliga, es gibt bei Locana eine Teamliga, da müssen wir mal über das und das Thema sprechen, wie und wann ich aufgestellt werde und so, also solche Sachen vielleicht mal, dann da spreche ich dann mal mit Leuten, klar. Aber einen Streit oder eine wirkliche offene Auseinandersetzung, muss ich wirklich sagen, habe ich noch nie erlebt. Nee. Dafür wähle ich Leute aus für meine Teams, die einfach zu doll sind.
Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil von dir, wenn du das direkt sehen kannst, dass die Leute genauso sind, dass sie sich nicht streiten, bin ich sehr zufrieden. Dann
also
sollte
ich glaube,
das
also
natürlich klappen.
Ich bin jetzt wirklich kein Überspieler und so weiter, aber wenn ich für irgendwas ein Händchen habe, dann ist es für Leute für meine Teams suchen und finden. Also ich bin auch gesegnet damit, dass ich da immer wirklich so tolle Menschen habe, für Teams gewinnen können, die einen guten Spirit haben, einen guten Charakter haben, kompetitiv ultra ambitioniert sind. Also da toi toi toi, noch habe ich mich nicht verguckt.
Sehr gut. Wenn wir jetzt mal auf die Top-Teams schauen würden, ja, sagen wir mal, wir nennen es mal Top-Teams, glaubst du, weil ich sag mal, in den Top-Teams sind ja meistens Leute, die auch sehr gute Performance zeigen am Ende des Tages. Jetzt ist die große Frage, ich meine ja natürlich, wir sagen alle, TCGs ist irgendwie so Klassentreffen, alle mögen sich irgendwie, man kennt sich, man respektiert sich, aber glaubst du dennoch nicht, dass es da in den größeren Organisationen trotz alledem zu Konflikten kommen kann, weil hey, der hat nicht performt, lass uns doch lieber den wegwerfen, oder wegwerfen klingt jetzt sehr hart, aber lass uns den degradieren, weg zur Seite bringen und wir suchen uns jemand anderen, der besser mitperformen kann. Glaubst du, dass es solche, auch wenn es ekelhaft ist, Sachen gibt? Vermutlich, oder?
Ja, schon. Ich glaube, dass das dann passiert, wenn der Performance-Druck nicht nur aus dem Inneren, sondern auch aus dem Äußeren kommt. Also ich glaube, dass das dann passiert, wenn du in Sponsoring-Verhältnissen bist, wenn du irgendwie Geld bekommst von Geldgebern. Es gibt in der Sponsoring, es gibt ja auch einfach sowas wie, ich sag mal, Mäzene für Teams. Also bei Locana gibt es einen sehr berühmten Fall von dem Team World Class Cards, die ja so einen sehr reichen Kerl hinter sich haben. Und ich glaube, wenn der Performance-Druck da nicht mehr von innen kommt, sondern von außen, glaube ich schon, dass das passieren kann, ja. Jetzt, ich glaube, dass Riftbound, dass noch kein Team so weit ist, also von allen, die ich so kenne und die da draußen so sind, selbst bei den ganz großen Teams, glaube ich noch nicht, dass die an dem Punkt angelangt sind, wo die so gucken müssen. Ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel nicht, wie es jetzt bei Team EDG, also dem chinesischen Top-Team, aussieht, weil die haben ja nicht nur die sind ja kein originär Riftbound-Team, sondern die haben einen, ich glaube, einen League-Background hauptsächlich. Die sind ja sicher nochmal anders durchprofessionalisiert. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch nochmal eine andere Art von Performance-Druck herrscht. Aber an sich, glaube ich, sind wir von so Themen noch ein bisschen entfernt.
Ja, ich finde es also grundlegend bin ich auch ganz froh, dass ich das alles irgendwie jetzt noch so. Also, dass es nicht so viele krass gut organisierten, weil ich mag das Thema eigentlich nicht. Ich bin total ekelhaft, aber nichtsdestotrotz muss man auch das mal ganz kurz angesprochen haben, weil auch diese Welt existiert und diese Welt ist nicht unbedingt schön, aber da geht es halt um Leistungsdruck und man weiß ja, wie es beim Fußball ist, wenn der Trainer nicht Performance zeigt, dann fliegt er halt einfach raus, Punkt. Ja, das ist, und am Ende des Tages, auch wenn es keiner bisher auf dem Zettel hat, ist TCG auf seine Art und Weise vielleicht auch ein Sport in Anführungszeichen. Ich meine, E-Sport wurde jetzt wird auf jeden Fall als Sport deklariert. Und warum soll das TCG nicht sein, wenn Schach auch auf ihre Art und Weise irgendwo dahingehend oder Darts oder whatever, dann ist TCG auch nicht mehr weit davon entfernt, in solche Riegen mitzuspielen, I guess.
Ja, wir haben uns auch ganz bewusst Cardsports in den Namen reingeschrieben. Also weil so dieses, weil ich glaube, es gibt auch diesen Begriff übrigens noch nicht so richtig. Also wir nennen das immer so, es ist Competitive TCG oder TCG oder, ja. Aber so richtig beschreiben, das, was man da eigentlich macht auf so einem High Competitive Level, tut es eigentlich nicht. Deswegen war das auch mal so die Idee hinter diesem Begriff. Und ich glaube schon auch, dass die Professionalisierung des Ganzen weiter voranschreiten wird und dass gerade wenn sich Organisationen Teams schnappen, die woanders herkommen. Das meine ich gerade eben mit Team EDG. Also wenn jetzt, ich weiß nicht, Liquid auf die Idee kommt oder Mousewords auf die Idee kommt, die holen sich irgendwie ein Riftbound-Team oder Riftbound-Spieler, dann wird das nochmal anders aussehen. Ganz sicher.
Also. Eine Frage habe ich noch, was in diese, in Anführungszeichen, vielleicht auch super interessant ist. Und zwar geht es darum, würdest du Talente quasi in den TCGs oder bei den Menschen erkennen, wenn sie ein Talent hätten für TCGs oder beziehungsweise erkennst du das Potenzial eines Spielers, wenn du den spielen siehst?
Ich würde sagen, ja, weil ich finde, man kann einen gewissen TCG-Grundskill sehr schnell erkennen bei Leuten. Ich finde, also Riftbound ist ein neues TCG, aber das funktioniert einfach in vielen Dingen sehr ähnlich wie Spiele, die es davor einfach schon gab. Es liegt in der Natur der Sache irgendwie. Und ich finde, man merkt Menschen sehr schnell an, wenn sie Zusammenhänge verstehen, die bei dem Spiel wichtig sind. Sowas wie Tempo, Ressourcenmanagement und so weiter und so fort. Da finde ich, merkt man den Leuten sehr schnell an, dass sie selbst dann vielleicht wahrscheinlich sehr gut sind oder sehr gut werden oder sag mal, das Skill-Ceiling bei ihnen sehr hoch ist, weil sie in anderen TCGs da schon gestählt sind auf solche Sachen. Das, finde ich, merkt man sehr schnell. Ob man jetzt so bei jemandem, der ganz frisch reinsteigt, das sofort erkennt. Also ob ich zum Beispiel jetzt sehen würde, wenn so ein Schachspieler jetzt anfängt, irgendwie Karten zu drehen, ob ich sofort checken würde, dass der muss irgendwie, weiß ich, so logisch oder in seinem logischen Denken irgendwie so fit sein, der muss da irgendwie, das weiß ich jetzt nicht. Nee, aber ich finde so TCG-Vorerfahrung und so Grundskill, das merkt man so schnell. Also wenn einer mal Magic gespielt hat und dann Riftbound in die Hand nimmst, das checkst du. Sofort.
Okay, dann abschließende Frage für mich. Was ist der Unterschied zwischen guten Spielern und sehr guten Spielern?
Also meine Antwort aus dem Bauch heraus erstmal das Level an Ambitionen. Also ein guter Spieler ist wahrscheinlich zufrieden, auch ein bisschen damit gut zu sein. Und ein sehr guter Spieler würde sich selber nie als sehr gut bezeichnen und würde versuchen, immer, immer besser zu werden. Also ich glaube so, dass das Level in Ambitionen ist sehr, sehr wichtig. Bei uns im Team zum Beispiel will jeder immer höher hinaus. Das ist das ausgemachte Ziel von jedem von uns, dass wir immer mehr erreichen wollen und immer mehr besser werden wollen und dafür sehr viel tun und sehr viel auch bereits in den Kauf zu nehmen. Und ich glaube, dass das schon nochmal ein Unterschied ist zwischen jemandem, der einfach nur sagt, hey, ich bin richtig gut und ich gewinne meine Nexus Night irgendwie immer, aber das passt dann schon irgendwie. Und ein sehr guter Spieler ist, glaube ich, der, der das auch macht, aber sagt, ich will aber mehr und früher und schneller und ja, genau. Das wäre so meine Antwort aus dem Bauch heraus, glaube ich, ja. Ambition.
Sehr gut. Das ist schon mal ein Mann, ein Wort. Das ist etwas, was ich sehr, sehr toll finde. Aber ich habe ja vorhin, haben wir über die schlechteste Entscheidung von Florian schon gesprochen. Jetzt kommen wir zu deiner schlechtesten Entscheidung, die du als Teamleiter oder Teammanager, ob jetzt Locana oder Riftbound ist, aber dahingestellt, ist völlig egal, jemals getroffen hast bisher.
Boah,
ich frage weiß, es ist sehr schwierig, die schlechteste Entscheidung, ja. Weil daran erinnert mich so ungern. Also als konkretes Beispiel.
Ja, gib mal eins.
Also wir haben letzte Woche diese wunderschöne Rubrik eingeführt und da war meine schlechteste Entscheidung, sich von Gegnern zu baiten lassen. Also so von wegen, ihr macht doch das und du hast eigentlich einen anderen Gameplan im Kopf.
Ja? Spiel doch Fight or Flight.
Ja, spiel doch Fight or Flight und dann willst du eigentlich gar nicht. Und die schlechteste Entscheidung zum Beispiel von unserem Florian war, er hat seinen Arena Kratos Trigger vergessen. Im entscheidenden Spiel.
Ja.
In Lille.
Oh. Ja.
Und daher war das seine schlechteste Entscheidung. Ein anderer hat jetzt in Discord geschrieben, kürzlich Grüße genauso an den Pixel, glaube ich, war es. Der hat geschrieben, er hat zum Beispiel seinen Gem Dragon Trigger vergessen und dadurch ein Spiel verloren. Ja? Aber was hast du als Teammanager für eine schlechte Entscheidung deines Teams oder für das Team entschieden oder gegen das Team oder suchst du aus?
Also ich glaube, ich muss ein bisschen großkotzig sagen, dass ich für das Team oder wir auch gemeinsam im Team, wir entscheiden übrigens sehr viel gemeinsam, noch keine schlechten Entscheidungen getroffen haben.
Ach komm! Sobald du eine hast, will ich wissen.
Ich schwöre, ich rufe dich sofort an, wenn so ist, dann mache ich das auf jeden Fall. Dass jeder von uns ständig schlechte Entscheidungen trifft am Tisch, ist total logisch. Also ich habe auch Spielzüge, die werden mich mein Leben lang noch verfolgen.
Nenn doch den zum Beispiel, das ist vollkommen ausreichend.
Ja, aber da muss ich wirklich bis Locana zurückgreifen. Also da wird sich DLC Bologna, also Regional Qualifier, letztes Jahr Oktober in Bologna, war ich ein Top-Guard. Ich habe mich dafür für die Europameisterschaft qualifiziert. Also ich spiele dieses Jahr noch einmal Locana, ich fahre zur Europameisterschaft. Da war ich ein Top-32-Match und da habe ich auf einem Zug einen Hamster nicht weggeschossen, den ich hätte wegschießen müssen. Und bis heute verfolgt mich das, diese Entscheidung nicht getroffen zu haben. Nicht zu sagen, so dieser Hamster, der muss jetzt gehen. Wenn der nämlich gegangen wäre, hätte ich es vielleicht machen können, das Match. Richtig, der One-Drop-Rhino auch.
Ja, der One-Drop-Rhino, der da zum großen Rhino wird und dann singt er einfach da, Dinge. Richtig. Und dann hast du Angst davor. Und eigentlich kennst du, ja, das hättest du wissen müssen. Das weiß sogar ich noch. Und das Locana ist schon 8 Jahre her, gefühlt.
Ja, also ich will nicht Detail gehen, ne? Aber on the draw, mein Turn 1 drauf zu verwenden, dem in Fire the Cannons reinzudrücken, also später haben mir auch Leute gesagt, ne, Grüße gehen raus an Bennett, einer der besten deutschen Locana-Spieler. Der meinte auch dann später so, na klar schießt du den raus, so, das macht dir sonst nur Probleme, Alter. Und ja, stimmt, das hat mir dann auch Probleme bereitet. Also das ist zum Beispiel so, weil da hing ja auch so ein bisschen was dran, so, ne? Also wir sind da schon auch ein bisschen Krötenflöten gegangen, dadurch, dass ich da nicht Top 16 gegangen bin. Und ich war 2 Matches davon, so einen blöden goldenen Mickey zu gewinnen. Den hätte ich schon auch ganz gerne gehabt. Also noch den Win und noch einen mehr, und dann hätte ich ihn gehabt. Und da war genug Blurple im Top-Cut, dass ich das hätte holen können. Dementsprechend war das, es verfolgt mich ein bisschen. Also das war sicher eine schlechte Entscheidung, ja.
Also haben wir doch deine schlechteste Entscheidung. Das war aber nicht ein Riftbound, ja, weil da macht sie alles perfekt.
Nein.
Aber
nein.
Zumindest machst du keine Fehler. Beziehungsweise schlechte Entscheidung.
Ja. Habe ich gestern Abend einen Baron gespielt, wo ich eine Mindsplitter hätte spielen müssen. Das hat mich auch noch den ganzen Abend verfolgt. Also auch das...
Boah, jetzt hagelt aber schlechte Entscheidungen hier. Holy moly, die Rubrik.
Ja, die Wahrheit ist, Ja, die treffen ja schlechter als gute wahrscheinlich beim Spielen. Naja, aber man, die arbeiten ja alle dran, dass aus den vielen schlechten viele gute Entscheidungen werden. Ja.
Ganz genau so ist es.
Was waren deine schlechte Entscheidung, Daniel? Meine
Och, ist das jetzt meine schlechteste Entscheidung für diese Woche? Oh, lass dich mal überlegen.
Ich könnte noch eine einwerfen für diese Woche, während du nachdenkst.
Ja, dann gerne. Mach mal.
Vielleicht ist Inspiration. Meine schlechteste Entscheidung diese Woche war, Moonfall nicht zu kaufen, bevor es auf über 30 € gestiegen ist.
Da schließe ich mich natürlich mit an. Auf jeden Fall hast du da vollkommen recht. Also, das ist ja absurd, was mit den Preisen passiert ist von manchen Karten. Aber ja, was erwarten wir? Es ist Sydney. Auch Aurora ist mit dem Preis hochgegangen. Und logischerweise glaube ich auch, dass die Fine Dance im Preis nach oben gestiegen ist, aus Gründen. Und ja, vielleicht ist es auch eine sehr schlechte Entscheidung, diese Woche keine Moonfalls gekauft zu haben.
Ja, und der
Ich meine,
kleine Bela Tukak hat es übrigens auch Pech gehabt, ne?
ist
Also,
es auch
ich glaube,
so?
der.
Ja, ist Le Blanc Betetuck wohl eine Sache und dann wird die auch so teuer?
Ich meine, dass
Ja.
Hook jetzt bei 50 € losgeht.
Was?
Lol.
Willkommen in der Zeit, wo Aurora auch mal so günstig war.
Ja.
Ja, also ich glaube auch, meine schlechteste Entscheidung war tatsächlich, ja, keine Moonfalls zu kaufen. Da muss ich mich, weil ich habe schon diese Woche gesagt, Moonfall ist für mich die beste Karte. Also es ist absolut meine Lieblingskarte. Die ist so doof stark. I love it. Und ja, jetzt müssen wir Moonfalls kaufen. Und Vexus. Vexus ist auch nochmal in sehr im Preis sehr, sehr nach oben gegangen. Was ist eigentlich die Mehrzahl von der Vex? Vexen? Vexes?
Wexi.
Vex? Vexis?
Wexi.
Jetzt von Sydney weiter zu Utrecht. Ich klappe das Thema jetzt mal um. Wenn wir jetzt als Spieler, ich war ja schon auf dem Regional, aber wenn ich jetzt Daniel nehme, der fährt das erste Mal auf Riftbound Regional, Martin, was würdest du ihm einfach empfehlen, wenn er da hinfährt? Was für Tipps kannst du als, nehmen wir es mal, Profi, weil ihr wart ja schon auf vielen Regionals, nenne ich es mal so, mitgeben, dass er einfach die Fehler vielleicht nicht macht oder was kann er gut machen, Martin?
Also ich glaube, das Alleroffensichtlichste, was man falsch machen kann, ist, sich selber zu vernachlässigen über so ein Wochenende hinweg. Nicht genug zu trinken und nicht genug zu essen ist 100% ein Performance-Faktor. Also es geht schon los beim, wann gehe ich ins Bett. Es ist sehr verfügerisch, mit den Leuten noch bis um 4 Uhr morgens in der Hotellobby Games zu ballern. Sehr verführerisch. Ich weiß, es ist ganz toll. Es ist ganz toll, macht super viel Spaß. Ich würde es aber nicht machen. Ich würde zeitig ins Bett gehen, ich würde genug schlafen, ich würde ein bisschen früher aufstehen als sonst. Ich würde gucken, dass ich genug Wasser dabei habe und genug Essen dabei habe, weil sonst wird dein Game drunter leiden. Also das ist so, glaube ich, eines der offensichtlichsten Dinge, die man irgendwie sagen kann. Ansonsten, ich glaube, Leute sagen immer, du musst hingehen, um Spaß zu haben. Ich finde das immer so einen blöden Tipp, weil was heißt denn das jetzt genau? Also wie mache ich denn das? Also wie zwinge ich mich denn dazu, Spaß zu haben? Ich glaube, man muss ein bisschen finden, was das für einen bedeutet. Zufrieden aus einem Event rauszugehen. Für mich zum Beispiel war das, habe ich relativ früh für mich entschieden, ich gehe nie wirklich zufrieden raus. Ich bin einer, der sehr mit sich hadert, aber wenn ich mir was ich mir vornehme immer, ist clean zu spielen. Das ist immer so ein Begriff, den wir auch im Lokana-Team viel benutzen und jetzt auch bei Riftbound. Wenn ein Spiel schlecht ausgeht, aber ich habe clean gespielt, das heißt einfach, ich habe die Entscheidung überlegt, getroffen und in dem Zeitpunkt mit den Informationen, die zur Verfügung standen, richtig getroffen, dann ist es egal, wie das Spiel ausgeht. Dann habe ich das getan, was wichtig war. Ich habe nicht Autopilot gemacht, ich habe nicht irgendwie dumm dämlich einfach nur so dahingespielt, ich habe Sachen beachtet, die wichtig sind, habe ich clean gespielt und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um mit sich selbst zufrieden aus so einem Event rauszugehen. Das würde ich überhaupt jedem empfehlen. Dass das wichtiger ist als der Anspruch zu gewinnen, ist sauber gespielt zu haben. Also das wäre vielleicht auch noch so eine Empfehlung, wo ich sagen würde, so, man muss sich einfach überlegen, was man rausholen möchte und was für einen bedeutet, der Erfolg zu haben. Weil der Erfolg muss nämlich nicht sein, Top 64, Top 8, ich habe eine Karte oder eine Matte. Das ist nicht was, es gibt keinen universellen Begriff Erfolg. So, den muss man für sich selber finden und definieren.
Würdest du also sagen, dass der häufigste Fehler, den Erstlinge bei so Events machen, wie zum Beispiel ich dann in dem Fall, wäre genau das nicht zu tun, was du gerade eben gesagt hast? Oder glaubst du, es gibt andere organisatorische? Also ja, nachts die Hotellobby zu ballern, ist vermutlich einer der größten Fehler, vermutlich.
Aber einer der
Aber glaubst
schönsten
du,
Fehler.
ja, I guess. Aber glaubst du, dass es dann auch während dem Event, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass du, weiß ich nicht, zu spät registriert, generell zu spät ist immer ein Fehler, logisch.
Das ist doof, ja.
Nervosität, was machst du gegen Nervosität? Decklistenfall.
Das ist klar, dass man die, so Sorgfaltssachen, so, das ist klar, dass man die irgendwie für sich regeln und klären muss. Deckliste korrekt sein, genau wissen, wann ist denn, wann geht die Halle auf und wann ist Playstart und so. Also das ist logisch. Ich finde es auch wichtig, sich, spielst du Main Event, Daniel?
Ich würde Main Event spielen würden, wenn ich da hingehen würde.
Sagen wir mal, es geht um Main Event auch. Ist meiner Meinung nach für jeden, der auch als Neuling da reingeht, wichtig, informiert euch vorher über Rulings, die aktuell sind und die irgendwo vielleicht gerade nochmal geklärt wurden oder wo Dokumente rumgingen. Es geht auch zum Beispiel Turnieren geht von Riot relativ häufig nochmal so ein Rulings-Dokument rum, wo es um Interaktionen geht, die häufig so ein Fall von Judge Calls sind oder von Missverständnissen. Lest euch das nochmal durch. So, lest euch nochmal durch, sprecht miteinander, fragt auch vom Riftbounders in Discord, fragt die Leute, wie ist denn das genau, packt euch das drauf, weil lasst euch nicht vor Ort verarschen von Leuten, die glauben, vom anderen drüben am Tisch, der euch was erzählt vom Pferd, dass das irgendwie so geht und darfst es gar nicht und so weiter und so fort. Nee, habt die Rulings drauf, ist wichtig, lasst euch nicht in das Licht führen. Das ist nicht etwas, was jeder Neuling da irgendwie oder jeder frisch reingeht, vielleicht am Anfang erstmal falsch macht, der vielleicht so ein bisschen reingeht mit der Erwartungshaltung, das ist eine große Nexus-Night, das ist es nicht. Die Leute, die da hingehen, für die ist es keine große Nexus-Night. Die werden jeden Vorteil, den sie kriegen können, werden die nutzen, die werden im Zweifel deutlich strenger mit euch sein als euer Gegner bei der Nexus-Night. Das ist deswegen keine unangenehme Atmosphäre, es ist nur anders und man muss sich darauf einlassen können, man muss damit klarkommen können. Und das erfordert aber auch, vorbereitet da zu sein. Was Interactions angeht, was Rulings angeht, was Kartentexte angeht und so weiter und so fort. Deswegen, das finde ich sehr wichtig. Sprecht mit erfahrenen TCG-Leuten. Fragt sie auch nochmal, was hat ihnen geholfen bei den ersten 1, 2, 3 Turnieren. Zum Beispiel, was ich erst lernen musste für mich auch, Bereitschaft zu Judge Calls. Sich nicht zu denken, man ist derjenige, der Probleme macht, indem man einen Judge callt. Nein, ihr seid diejenigen, die ein Problem lösen, wenn ihr einen Judge callt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, viele haben da so eine, die zieren sich, das zu machen, weil sie glauben, sie sind halt die Troublemaker oder sie sind diejenigen, die jetzt einen Aufstand machen. Das ist aber nicht so. Sondern es ist richtiger, den Judge zu rufen. Und ich glaube, Anfänger machen das instinktiv nicht, die schrecken davor zurück. Und das können euch zum Beispiel auch, glaube ich, erfahrene Turnierspieler auch erzählen oder auch einfach nehmt es jetzt hier so mit, weil das, also das zum Beispiel, das könnt ihr euch immer trauen.
Ja. Dafür sind sie am Ende des Tages auch da, I guess.
Richtig, ja. Und manchmal sind die auch richtig gut in dem, was sie machen. Manchmal aber auch nicht.
Fair.
Ja.
Jetzt nochmal ganz kurz zurück vom Vorher zum Team. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Was denkst du denn, wann lohnt es sich für jemanden, ein Team zu gründen? Also einfach nur, wenn man jetzt, keine Ahnung, 5 beste Freunde sind und sagt, man macht jetzt ein Team draus oder du sagst, du hast Bock irgendwie competitive zu spielen und willst jetzt ein Team gründen und einfach Leute suchen. Du hast ja schon gesagt, das muss menschlich passen, das ist sehr wichtig. Aber wann denkst du, wann ist der Punkt, wo man ein Team gründen sollte oder kann, Martin?
Ich glaube, man braucht an dem Teamwesen ein gewisses Interesse. Also erstmal muss man ja sagen, gibt es keinen Vorteil direkt daraus, ein Team zu sein. Es gibt kein, bei Riftbound gibt keinen Teamwettbewerb, in dem wir teilnehmen könnten jetzt. Es gibt jetzt keine Clan-Matches oder irgendwie sowas. Ne? Also Locana hat das zum Beispiel. Bei der Locana gibt es die Luminari Teamliga Deutschland. Das ist eine in 2 Divisionen aufgeteilter Teamwettbewerb. Also da zum Beispiel, da gibt es einen total krassen oder starken Incentive, so ein Team zu gründen. Das ist die Nachfolgeorganisation von einer anderen Teamliga, die es schon mal gab. Dementsprechend ist zum Beispiel diese Teamkultur bei Locana ist total fortgeschritten. Deswegen, weil es bestimmte Menschen in der Szene gibt, die E-Sports geprägt sind, die das so machen wollten, also so ein Team-Competitions an den Start bringen wollten. Bei Riftbound gibt es gar nicht. Das heißt, es gibt keinen direkten Vorteil daraus, erstmal ein Team zu sein. Deswegen muss man irgendwie für sich selber, glaube ich, Interesse daran haben und einen gewissen Bock darauf haben und einen gewissen Stolz darauf haben, gemeinsam Seite an Seite mit Gleichgesinnten und mit guten Spielern, mit sehr guten Spielern, ambitionierten Spielern, da sowas vertreten zu wollen und auch gemeinsam auftreten zu wollen. Also ich glaube, dass ein Team zu gründen, immer was damit zu tun hat, dass man besser werden möchte auf eine gewisse Art und Weise. Also ich glaube, dass das schon auch ganz stark dazugehört. Also ich glaube, man tut sich immer, ich glaube, das ist im Leben ganz oft so, man tut sich zusammen, weil man irgendwie wachsen möchte oder was verbessern möchte oder was ändern möchte an sich selbst oder an einem äußeren Umstand. Und so ein Team bei Richmond ist genau dasselbe. Ich glaube, man findet die Leute um sich herum, weil man gemeinsam wachsen möchte und gemeinsam noch größere Ziele erreichen möchte. Und da kann ein Team sehr helfen und dann lohnt sich das auch, wenn man, um dahin zu kommen, das genauso gründet. Und ob das jetzt direkt ein Team, wie gesagt, vorhin schon gesagt, ein Team ist mit einem coolen Namen oder whatever, oder jetzt einfach erstmal eine WhatsApp-Gruppe, ist egal. Macht eine WhatsApp-Gruppe.
Ja, klar, verstehe ich, was du meinst. Jetzt apropos Ziel. Jetzt bringst du mich natürlich auf ein richtig schönes Thema. Was habt ihr als Team für ein Ziel? Klar, wahrscheinlich wird der Einzelne sagen, ich will ein Regional gewinnen. Aber habt ihr als Team komplett ein Ziel oder ist es eher auf die Belange des Einzelnen? Oder was wollt ihr erreichen in der nächsten Zeit als Team?
Also es sind gesammelte Einzelziele vor allem, würde ich sagen. Also wir haben als Team, gemeinsam haben wir immer das Ziel, dass wir eine positive Kraft sind in der Respawn Community. Also dass wir für Leute jemand sind, wo sie sich vielleicht coole Eindrücke holen können, Infos holen können, Ambitionen holen können, Inspiration holen können. Wir wollen irgendwie eine positive Kraft sein in der Community. Wir haben auch auf unserem Discord-Server tauschen wir uns viel mit den Leuten aus. Wenn zum Beispiel Sydney jetzt zum Beispiel, jetzt war ich um 3 Uhr nachts, bin aufgestanden, bin in den Discord reinspaziert, habe meinen Kaffee gemacht und habe den Stream geshared und dann kamen nach und nach halt Leute rein. Wir haben gemeinsam geguckt und über das Spiel gesprochen. So, das ist so. Wir wollen also auch einfach mit Leuten in Kontakt treten und so die kompetitive Riftbound-Community mithelfen zu nähern. Nebst anderen guten Spielern, die es da draußen gibt, die das auch tun, oder auch anderen deutschen Teams, die das auch tun. Ist ja auch eine Szene, die wächst, muss man sagen. Also das gibt schon Teamziele an sich, aber ich sage mal, für jeden Einzelnen von uns stehen schon die Einzelziele im Vordergrund. Und das ist jetzt erstmal immer die Quali für Regionals. Also ihr hattet ja auch schon den Kai, den Primer auch schon mal bei euch, ja, das war der erste deutsche Spieler, der sich für ein Regional qualifiziert hat überhaupt, ja, der hat den Top 4 gemacht in Houston vergangenes Jahr, das heißt, der hat seinen Invite für die NA Championships abgehakt, der hat in Bologna den Invite für EU Championship abgehakt, mit Irelia übrigens, wir haben den Membis, Stefan, der seinen EU-Invite abgehakt hat, wir haben Julius Ricochet, der seinen NA-Invite abgehakt hat, wir haben mich, der jetzt noch keinen einzigen Invite geholt hat bisher, aber sehr hart dran arbeitet. Das heißt, es ist jetzt auf jeden Fall erstmal eine Sammlung von Einzelzielen, die jeder von uns hat.
Ja, angesprochen die Dachszene, wo du ja schon sagst. Wie sieht es denn da jetzt grundsätzlich aus? Was denkst du, wie wird es sich weiterentwickeln? Wird die deutsche Szene, heißt hier in Deutschland, Europa und so weiter, denkst du, die wird so extrem wachsen wie in Amerika teilweise drüben? Man sieht ja teilweise Allen und so weiter, Challenger, die sind ja schon relativ groß für Riftbound. Aber meinst du, dass es in Deutschland oder in Europa auch sowas geben wird?
Also Allen ist Europäer übrigens.
Ah, okay.
Allen ist in Polen. Genau. Also zur Ehrenrettung von Europa sei gesagt.
Stimmt.
Dass Allen Secure ein polnischer Spieler ist. Und dementsprechend, aber ich weiß, was du meinst. Also ich weiß erstmal, was ich meine. Das ist ja, wenn wir über die großen Teams sprechen, dann redet man immer auch erstmal über Challenger TCG, vielleicht so ein bisschen das bekannteste Team, auch mit einer der größten Communities und den erfolgreichsten Spielern. Colin Kaiser, Daniel Seiden, Visionär und so weiter und so fort. Das stimmt schon. Aber ich glaube, dass wir da in Europa kein Deutsch hinterher sind. Also ich finde, gerade in Deutschland haben wir unfassbar krasse Spieler. Manchmal fällt das gar nicht so auf übrigens, wenn deutsche Spieler gut platziert sind. Wir hatten vorhin das Thema, Daniel, du wusstest bis vor einer Stunde noch nicht, dass heute, dass wir in den Top 8 in Sydney einen deutschen Spieler hatten, nämlich den Matthias, den Ghoster Driver, der auch schon Top 4 war in Bologna dieses Jahr im Februar, als Best of Victor damals. Der ist auch hier aus dem Raum Köln-Bonn, also das kennt ihr hier auch von Skirmish und so weiter, super Typ. Grüße gehen raus an Matthias. Und manchmal kriegt man das gar nicht so mit, dass Deutsche top platziert sind. Der Finalist in Lille, der dann das Nachsehen hatte gegen Squirtle, gegen den Asien-Spieler, war ein Deutscher, Sean, der Yi-Spieler. Das hat vielleicht auch geeinigt. Also vielleicht kommt man wegen Sean-Schein irgendwie drauf, aber vielleicht hat es auch nicht jeder mitbekommen, dass wir da einen deutschen Finalisten hatten. So, ne? Wir haben mit dem Felix hier, mit dem Rockelho, haben wir den besten Asienspieler der Welt, der viel Ansehen genießt. Auch da Grüße gehen raus. Dementsprechend, wir haben richtig krass gute Spieler in Deutschland. Das war auch von Anfang an, warum wir auch Kai dabei haben wollten. So, ne? Also nicht nur, weil er ein dufter Typ ist, sondern weil er auch einfach so ein krasser Crack ist in diesem Spiel. Also Primer meine ich damit. Und dementsprechend ist es auch im europäischen Ausland übrigens so. Also Randy ist Franzose, auch ein extrem guter Spieler. Die Italiener sind total fit. Also wer das vielleicht so ein bisschen verfolgt, da gibt es richtig krasse Leute, so um Newroff zum Beispiel herum. Und ich kann mich gut erinnern, die Anfänge von Miracle Draven, die lagen auch mal in so einem etwas dunkel gestreamten 300 Leute Proxy Set 2 Turnier in Bologna letztes Jahr. Irgendwann, wann war das, im Januar oder so. Also die sind auch richtig fit, die Italiener. Die Spanier eben auch. Wir hatten einen spanischen Champion in Lille, den Squirtle von Team Michellion oder Team Michellion. Ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Das ist ein spanisches Riftbound-Team, was auch sehr, sehr gut ist und sehr fit unterwegs ist. So, deswegen, das ist schon, also ist schon alles sehr spannend und da tut sich auch schon richtig viel. Es tun sich auch neue Teams zusammen, gründen sich immer wieder neu. Jetzt gerade in Sydney hatten wir zum ersten Mal den Fall, dass The Secret Source, also TSS, das Team, so mit ihrem Tag auch aufgetreten ist. Dazu gehört der Finalist, der Asivir-Spieler, Sold Out. Da gehören aber auch Spieler wie Tok, Yuto, Yuto, der absolute Azeroth Goat und No Veggies dazu. Da tut sich wirklich viel. Neue Teams gründen sich. Das wird alles bisschen professioneller und ich würde aber sagen, dass da Europa mit vorne dabei ist und zwar ganz stark.
So, kommen wir doch mal, was hast du, also grundsätzlich glaube ich, du hast es, ich weiß nicht, hast du im Podcast schon erwähnt, allerdings, ich weiß es gar nicht, ob du es gesagt hast, aber du interessierst dich sehr für dieses Ganze drumherum, richtig? Also man yes. merkt gar nicht, wie viele Teams und wie viele Leute du kennst, wenn das Ganze angeht. Du hast, ich glaube, das hast du, also ich habe das jetzt nicht das erste Mal gehört. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast gesagt hat oder davor, aber das machst du bestimmt so gar nicht, oder? Du kennst da niemanden. Die Szene ist so unbekannt für dich wie, nein, also du beschäftigst dich da regelmäßig und sehr viel damit.
Also ich glaube, es gibt keinen guten Spieler, den ich nicht kenne beim Namen. Ich bin mir sicher. Ich bin wirklich, was das angeht, echt krasser Nerd. Also ich gucke mir jedes 5K, jedes 10K, jedes 25K irgendwo an, egal wann es läuft. Ich lese super viel Discords, ich lese, gucke mir ultra viele Decklisten an, ich spreche mit vielen Leuten und so weiter und so fort und ich finde dieses Team-Thema halt so, so spannend und so interessant, deswegen habe ich ja auch eins aufgemacht gemeinsam mit den Jungs und weil ich das auch einfach so toll finde und deswegen interessiert es mich auch, wenn ich irgendwo so ein Team-Tag sehe, bin ich sofort giga neugierig und will sofort rausfinden, okay, wer sind die denn und so weiter und so fort und ich weiß nicht, das ist irgendwie, das ist meine Bunte oder meine Gala oder was weiß ich, das ist irgendwie, ich stehe da drauf, auch so zu gucken, irgendwelche Runes und Rift Turniere, wer sind denn da, ach guck mal, der ist Schweizer, das ist ja krass, oder also ne, das ist so, ich kann mich noch erinnern, so es gibt einen Spieler, der war jetzt auch top, der die Best of Irelia in Lille ist ein Deutscher, zum Beispiel, da hieß früher,
der war in Köln, also
der war auch da, der hat auch Irelia gespielt. Der hieß früher Yoyoni, wenn ich mich recht erinnere. Runes-Rift-Turniere auf Annie abgezogen und so. Und da war ich schon so neugierig. So. Also das sind so Sachen, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen wandelndes Lexikon, was sowas angeht und auch was so Teams angeht. Und ich weiß auch nicht, da habe ich so eine diebische Freude dran, mich da irgendwie so auszukennen. Ja, deswegen.
Ja, also
Grüße gehen raus an die anderen deutschen Teams, Team Synergy, Game One Lose, die beiden Jungs von Rift Buddies, die irgendwie ja auch in, glaube ich, so einem TCG-Verein in Nürnberg sind gemeinsam und so. Also,
haben auch Blue-Schirm gewonnen.
Richtig, der Otterzocker. Ja, richtig abgezogen. Richtig guter Typ. Ich mag den sehr gerne. Viele vergessen zum Beispiel auch, ich meine, vielleicht das zweitgrößte Team, was da draußen gibt, LND, also Law Never Dies, das sind ja so ehemalige Legends und Realm Terror Nerds. Auch die haben zwei unfassbar gute deutsche Spieler in ihren Reihen. Ghost of Driver, da haben wir eben schon benannt, der heute auch Top 8 war in Sydney. Aber auch Megan zum Beispiel ist auch ein irre guter Spieler, der auch NA-Invite geholt hat in Houston letztes Jahr. So, auch da steckt viel Deutsch drin in diesem Team und auch da Grüße gehen raus. Das ist schon, ja, da könnte ich jetzt noch ein paar Stunden sprechen, aber so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Und dementsprechend gebe ich das Wort zurück an dich, Daniel.
Das ist ja krass, der kennt ja jeden. Also jeden beim Namen, jeden, wo er ist. Hast du vielleicht noch die Position oder so? Weiß ich nicht. Ah, nee, gibt's ja keinen. Spielen ja alle TCG, nee. Ist ja kein Fußballverein. Ja,
aber ich weiß, welche Decks die spielen.
Gute Idee, dann fang doch mal an. Komm, sprech mal auf.
Nein, ich weiß, nee, das, so weit geht's auch wieder nicht. Nee. So krasse Insights habe ich dann. Ja.
Grundlegend für alle da draußen, die natürlich Interesse dran haben und es einfach wissen wollen, schreibt doch dem Imbo-Slice doch einfach mal auf Instagram. Ne?
Ja. Macht
CC,
auf jeden Fall.
ECC Imbo Slice oder natürlich auch Crown Chase Cardsports auf Instagram. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Schreibt den Jungs, die antworten immer. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, was mache ich gegen Miracle? Ich weiß gar nicht, wer geantwortet hat. Vermutlich du, Martin. Ja. Ich habe mal ganz doof gefragt, weil als mich Miracle so abgefuckt hat, habe ich gefragt, was mache ich dagegen, außer Spiel zu quitten? Ich habe die Antwort schon wieder vergessen. Siehst du, da kommen wir wieder zurück, ne? Wenn irgendein Meta mich so hart nervt, dann bin ich auch kurz davor zu quitten. Egal, haben wir Thema abgehakt. War vorhin schon emotionale Schiene, passé. Vancouver seid ihr nicht.
Nee.
Oder?
Vancouver ist keiner von uns. Wir hatten es uns überlegt, weil wir auch Bock hatten auf die Stadt. Also ein paar von uns hatten das uns überlegt, sind wir nicht. Das nächste, was ist Utrecht, da sind wir zu viert. Und dann die Woche später sind Julius, Ricochet und ich in Hartford in den USA wieder.
So.
Da fahren wir hin.
Also, das war mein Text. So.
Ach. So. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde und 19 Minuten miteinander uns unterhalten über alles und jeden und was und wie und warum. Ich glaube, wir können dann die Folge dann zu einem genüsslichen Abschluss bringen, I guess. Nochmal Shoutout, vielen Dank für dich, Martin, für die Zeit, die du dir genommen hast und alle Fragen von uns zu beantworten und vielleicht auch einen kleinen Einblick in dein tägliches Brot, in euer tägliches Brot zu geben. Vielen, vielen Dank dafür.
Daher, ja, total gerne. Also ja, vielen Dank für die Einladung, wirklich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen müde, nicht wegen euch, sondern weil ja heute auch noch der City-Tag war. Das heißt, ich glaube, ich werde mich jetzt gleich mal auf die Couch verziehen oder so. Das stimmt übrigens nicht. Ich gucke mir jetzt mal Decklisten an von heute. Aber vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich, also ihr findet uns auf Instagram und X, Crown Chase Cardsports, also die Jungs, die nach der Krone jagen. Wir sind auch bei euch auf dem Riftbounders Discord. Also auch da könnt ihr uns anpingen oder uns schreiben. Also auch da bin ich vertreten. Ich glaube, mit CC Imbo Slice, mit dem Tag vorne. Das heißt, wenn ihr mich da rechts in der Liste seht, dann könnt ihr mir immer zu jedem Thema wirklich gerne schreiben. Ich freue mich. Genau, ihr findet bei uns auf den Socials auch wenn ihr da Bock drauf habt, die Einladung zu uns auf den Team-Discord zu kommen. Auch da freuen wir uns. Also auch da, wir tauschen uns da viel zum Spiel aus, plaudern auch mal aus dem Nähkästchen ein bisschen, spielen auch mal öffentlich oder so, dass wir da irgendwie in Channels rumhängen. Und haben auch internationale Leute mit auf dem Discord. Also wer auch da vielleicht nochmal so den Horizont nochmal weitern möchte, hat auch da die Möglichkeit zu. Auch da die Einladung findet bei uns auf den Socials. Aber an sich eigentlich egal, wo ihr euch bei uns meldet, wir freuen uns drüber.
Sehr gut. Da hast du deine Shoutouts gemacht. Perfekt. Muss ich es nicht tun, weil ich hätte mich alles vergessen. Natürlich findet ihr auch alles weitere unten jetzt in den Kommentaren beziehungsweise in den Shownotes. Da werde ich euch alles nochmal rein verlinken. Und seid auf jeden Fall heute Abend auf jeden Fall bei uns auch auf Twitch live dabei. Wir werden nämlich wieder zum Mann der Inn bitten und uns an den Stammtisch setzen, ein Spaßgetränk zueinander nehmen und da ein paar Games auf Twitch live spielen. Und ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank an euch beide. Florian, ich würde dir heute das letzte Wort geben, beziehungsweise wir lassen unserem Gast das letzte Wort. Aber vielen Dank, Florian, dass du auch wieder dabei warst. Ich sag schon mal Tschüss und das war's. Bis alsbald. Tschüdelü.
Tschüss, macht's gut.
Von meiner Seite, bevor wir ganz tschüss sagen, kurzes Wort. Ja, nicht vergessen, ich habe vorher kurz angesprochen, das Road to Utrecht, zwei Wochen bevor Utrecht ist. Es sind alle herzlich eingeladen, alle Hörer, egal wer, auch ihr und auch Team Synergy, egal wer Bock hat, wie sie alle erwähnt worden sind, darf jeder mitmachen, sich vorbereiten auf Utrecht. Macht mit, hat Bock, heute Abend, wie gesagt, Mann der Neid. Und jetzt übergebe ich natürlich das Wort an dich. Martin, du darfst hier das letzte Wort sagen. Als Gast, hat mich auch sehr gefreut. Und auf alsbald.
Tschüss. Jetzt muss ich mir noch was ausdenken hier, mein Gott. Nein, also vielen Dank, wie gesagt, nochmal danke für die Einladung. Ich freue mich total, ich finde es total geil, dass ihr das macht. Ich finde, also, dass ihr diese Community am Laufen hält, dass ihr das irgendwie alles organisiert, das ist wirklich super, super geil. Da können wir in Riftbound Deutschland wirklich dankbar sein. An alle da draußen, die Riftbound genießen und lieben, richtig cool, dass ihr das macht. Und an alle Teams da draußen, lasst uns auch mal connecten und so weiter. Also genau, meldet euch. Und aber jetzt wirklich, Florian, wir können schlafen gehen. Jetzt machen wir das auch. Gute Nacht.
Gute Nacht. Ja.